bin immer erstaunt, wenn ich die Bibel lese, wie Jesus gepredigt hat. Und ich habe mir irgendwie innerlich oft gewünscht, so, ich wäre mal gern dabei gewesen. Ja, manchmal lesen wir, dass Jesus tagelang unterwegs war und die Menschen sind einfach mitgegangen. Ja, das war ohne Zwang. Sie waren einfach so fasziniert von Jesus, von seiner Predigt, dass sie mitgegangen sind, egal wo er hingegangen ist. Ich möchte heute auch über ein Gleichnis reden oder mit euch zusammen ein Gleichnis betrachten, woraus wir eine Lehre ziehen können. Und Jesus hat viel in Gleichnissen gesprochen, und weil die Menschen nicht anders verstanden haben. Und aus jedem Gleichnis gibt es eine Botschaft und eine tiefe Lehre, die Jesus da den Zuhörern weitergegeben hat. Ja, ich möchte heute über das Gleichnis sprechen, über den unbarmherzigen Schuldner. Ja, ihr kennt das wahrscheinlich alle. Sehr interessant, was Jesus damit eigentlich deutlich machen möchte. Und da geht es um einen Mann, der eine riesige, große Schuld hatte. Und diese Schuld, die hätte er eigentlich niemals bezahlen können. Und ich glaube, wenn wir so über Schulden sprechen, ja, sagen, nehmen wir mal Geldschulden an, dann gibt es hier bestimmt auch einigen in den Reihen, die eine kleine Schuld haben. Ja, es ist glücklicherweise möglich, in unserem Land zum Beispiel eine Hypothek aufzunehmen, damit wir uns ein Haus kaufen können. Das ist schön vom Staat her, dass es möglich ist, dass man so sein eigenes Haus erwerben kann. Und ich will jetzt gar nicht darüber sprechen, wie hoch eure Schuld ist oder meine Schuld ist. Ich habe sehr lange Zeit schuldenfrei gelebt, habe mich immer so ein bisschen damit gebrüstet, aber dann habe ich mir auch irgendwann ein Haus gekauft und dann ist es für so einen Normalsterblichen in Deutschland einfach nicht möglich, dass man das Haus so aus der Tasche mal locker bezahlen kann. Und so gibt es einiges. Natürlich gibt es hier auch eine Steigerung von Schulden. Ja? Manche sind unnötig in Schulden geraten durch, keine Ahnung, unbezahlte Handyrechnungen und so weiter. Und so kann sich eine Schuld häufen und kann wirklich eine Last werden. Ja? Wenn man, sage ich mal, falsch kalkuliert hat und so weiter. Ich habe zum Beispiel einen Arbeitskollegen gehabt, der ja in eine Kreditschuld gerutscht ist, ja, wo er sein Konto überzogen hat. Und da sind die Zinsen extrem hoch. Und er hat, weiß nicht wie viele Jahre lang, 7 Jahre lang, glaube ich, jeden Monat Zinsen bezahlt, aber seine Schuld ist nicht geringer geworden. Und wo er mir das mal gezeigt hat, dann habe ich nur hatte ich sofort das Verlangen für ihn, einen Plan zu machen, wie er da rauskommen kann. Denn so eine Schuld ist natürlich, ja, sie geht einfach nicht weg. Man bemüht sich Monat für Monat und es klappt einfach nicht. Aber hier in diesem Gleichnis geht es um eine viel, viel größere Schuld. Und Jesus will damit etwas deutlich machen. Er möchte etwas, er möchte uns etwas erklären dadurch. Dieses Gleichnis lesen wir in Matthäus 18. Vers 21 bis 35. Ich werde das einmal vorlesen. Da trat Petrus zu ihm, also zu Jesus, und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis 7-mal? Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihnen gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach: Bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm der Knecht zu Füßen, bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihren Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ der Herr ihn kommen und sprach zu ihm: Du böser Knecht, jene Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihnen schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinen Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Einmal dieser Text. Also hier ist so eine Situation, wo Petrus zu Jesus kommt und fragt ihn, reicht es denn aus, dass ich denn meinen Mitmenschen 7-mal vergebe? Und damals war es üblich, dass man für ein bestimmtes Vergehen, die Rabbiner ist so festgelegt, für ein bestimmtes Vergehen reicht es aus, wenn man 3-mal jemanden vergeben hatte. Aber Petrus sagt hier, Herr, reicht es denn aus, wenn ich 7-mal vergebe? Also Petrus geht schon einen Schritt weiter und sagt zu Jesus, weiß nicht, aus welcher Motivation er das sagt, vielleicht wollte er irgendwie fromm rüberkommen und fragt dann Jesus diese Frage, wie ist es denn, wenn ich 7-mal jemanden vergebe? Und hat wahrscheinlich so gedacht, ja, das wird ja auf jeden Fall ausreichen. Ne? 7-mal ist ja schon mehr als das Doppelte, was die Rabbiner verlangen. Und so fragt er Jesus. Und dann sehen wir Jesus seine Antwort. Jesus sagt 70-mal 7-mal, Kinder, wer von euch weiß, wie viel 70-mal 7 ist? 140. Hat jemand einen anderen Vorschlag? Richtig, 490. 70 mal, was ist denn aber 70 mal 7 mal? Ja, hier steht 70 mal 7 mal. Also 70 mal 7 haben wir festgehalten, das ist 490. Ich habe mich auch gefragt, was heißt denn das 70 mal 7 mal? Und ich habe sogar die KI gefragt. Und die KI sagt, weil ich es auch nicht wusste, die sagt, wenn man 70 mal 7 mal ein Mal da stehen lässt, dann bedeutet das, das heißt immer fortwährend 7 mal 7 mal. Ne? Und diese Zahl, die ist einfach unendlich. Aber war schon jemand bei euch und hat 490 Mal um Vergebung gebeten? Selbst diese Situation haben wir noch nicht erlebt. Ja? Also Jesus will damit einfach klar machen, wir sollen immer bereit sein zu vergeben. Egal wie oft jemand an uns ja schuldig geworden ist. Ich weiß nicht, wie Jesus, wie Petrus hier geguckt hat über diese Antwort. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und hier ist keine Bedingung in diesem Satz. Das heißt, jedes Mal, wenn wir erkennen, wir sind schuldig geworden vor Gott, dann ist er bereit, uns zu vergeben. Ja? Und das Wunderbare ist, er wird uns nicht unsere alten, die vergebenen Sünden wieder aufzeigen und sagen, guck mal, du bist schon wieder deswegen her, bist schon wieder gekommen und so weiter, sondern Jesus vergibt uns unsere Schuld und er denkt dann nicht mehr dran. Er vergibt immer wieder, aber wir müssen vom Herzen bereuen, ja? Nicht leichtfertig. Jesus beginnt hier dieses Gleichnis mit einem König. Und wahrscheinlich hat er keinen jüdischen König genommen als Beispiel. Das sieht man anhand dieser hohen Geldsumme. Es ist wahrscheinlich der Pharao gewesen oder vielleicht ein anderes persisches Reich. Und es war früher ganz üblich, dass Könige Verwalter hatten. Sie hatten Verwalter, die die Tagesgeschäfte des Königs übernommen haben. Ja, wenn wir jetzt die Geschichte von Josef betrachten, Josef war auch ein Verwalter. Ja, wo er dann gefangen genommen war, wurde er erst bei Potiphar als Sklave eingestellt und später merkt man, Potiphar merkt, dieser Mann ist sehr begabt und er gibt ihm diesen Verwalterjob. Ja, er kümmert sich um alle Tagesgeschäfte, um alles, was so im Haus ansteht. Und so war es früher ganz normal, dass man einen, oder für Könige ist es normal, dass man so einen Verwalter hatte. Und dieser Verwalter wurde auch regelmäßig überprüft, ob er das, was er tut, ob es auch alles richtig ist und ob es auch alles passt. Und so war es auch in diesem Fall. Und sie hatten so eine sehr große Eigenverantwortung, genau wie hier. Und in diesem Gleichnis merkt man, der Verwalter hat sehr schlecht verwaltet. Er hat einen Haufen Geld falsch verwaltet und es geht hier um 10.000 Talente. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert, kann sein, dass die Zahlen ein bisschen abweichen von anderen Recherchen, aber es ist eine sehr hohe Summe gewesen, auf die heutige Zeit ungefähr 3,5 Milliarden Euro. Also eine Zahl, die oder eine Geldsumme, die kein normaler Mensch irgendwie bezahlen könnte. Damals gab es noch nicht Elon Musk, der hätte das locker aus der Tasche bezahlt. Aber diese Milliardenhöhe ist es einfach eine Summe, die einfach unmöglich ist zu bezahlen. So eine Schuld. Zum Beispiel Herodes der Große, der zur Zeit Jesu gelebt hat, hat etwa 900 Talente im Jahr eingenommen, dieses Königreich. Aber hier geht es um 10.000 Talente, die waren einfach nicht zu bezahlen. Und Jesus hat hier ganz bewusst so eine ganz hohe Summe aufgerufen, um zu zeigen, es gibt eine Schuld, die nicht bezahlbar ist. Die können wir einfach nicht bezahlen. Und früher war es ganz normal, dass es eine Schuldensklaverei gab. Wenn jemand nicht bezahlen konnte, dann wurde die Familie sozusagen versklavt, verkauft. Und wir merken hier auch, der Mann, die einzige Möglichkeit, die er hat, er wirft sich vor dem König und fleht um Gnade. Und tatsächlich, der König, er lässt ihn alle Schuld, diesen Milliardenbetrag, erlässt er ihn. Ich habe mal ausgerechnet, bei einem deutschen Durchschnittsgehalt hätte dieser Mann 67.300 Jahre arbeiten müssen, um diese Schulden abzubezahlen. Also nochmal so zur Verdeutlichung, es ist unmöglich, so eine Schuld in Lebzeiten abzubezahlen. Und da sind noch keine Zinsen mit eingerechnet und kein eigener Lebensunterhalt, den er für sich zurückbehalten sollte. Also wir merken, es ist einfach nicht möglich, sowas zu bezahlen. Aber dieser König ist so barmherzig und erlässt ihn diese Schuld. Und das war auch, so konnte er seine Familie retten. Und diese Geschichte zeigt uns das Herz Gottes. Wir sehen, wie Gott ist. Gott vergibt. Gott hat uns vergeben für eine eigentlich unmögliche. Wir alleine wären nie aus unserer Schuld herausgekommen. Aber Gott war so gnädig und hat uns unsere Schuld vergeben. Wie wäre es, wenn wir plötzlich von der Bank einen Brief bekommen und dann würde stehen, Sie sind ab morgen schuldenfrei. Wir erlassen Ihnen alle Schulden. Ich glaube, das wäre, kann man sich gar nicht vorstellen, aber es wäre so schön, oder? Man hätte auf einen Schlag, 700 bis 1.000 Euro im Monat mehr zur Verfügung, weil man nicht die Schulden abzahlen muss. Es wäre unglaublich einfach, aber Gott hat eine viel, viel größere Schuld bezahlt. Ich weiß nicht, ob wir uns dessen manchmal so bewusst sind, wie groß Gott ist und welche Schuld er uns erlassen hat. Und dieser Mann war jetzt aus mehrerer Hinsicht frei. Zum Beispiel, er musste nicht mehr ständig über diese Frage nachdenken, was passiert, wenn das rauskommt, was ich hier an Verfehlungen getan habe. Er hatte keine Wiedergutmachungsleistungen mehr, die ihn an den König ketteten. Er war komplett frei. Er konnte sein Leben neu beginnen, er konnte komplett neu starten. Und er musste nicht mehr an seine Vergangenheit denken. Er war einfach frei, frei von aller Schuld. Und jetzt passiert etwas Unglaubliches in dieser Geschichte. Er trifft einen Mitarbeiter oder einen Mitknechten von damals, der ihm aber Geld schuldet. Und hier steht 100 Denare, was heute ungefähr 2 Monatsgehälter eines Azubis sind. Ungefähr 2.000 Euro. Zum Vergleich zu dieser anderen Schuld ist das wirklich gar nichts. Und mit den gleichen Worten fällt dieser Mitknecht auf die Knie und bittet um Erbarmen. Und dieser Verwalter ist aber sehr hart und lässt ihn sofort ins Gefängnis stecken. Und das war auch sein Recht, er durfte das. Man durfte einen Teil seines Vermögens nehmen und verkaufen, sodass die Schuld dieses Gegenüberstehenden bezahlt wird oder zumindest ein Teil bezahlt wird. Aber in diesem Fall ist es so, dass dieser Mitknecht, er bat auch um Vergebung und um Zeitaufschiebung. In diesem Fall wäre es aber realistisch gewesen. Hätte er etwas Zeit gehabt, hätte er es wahrscheinlich geschafft abzubezahlen, denn es war gar kein hoher Betrag. Und trotzdem war er so, ja, unbarmherzig und lässt es einfach nicht zu. Also man merkt, die Gnade, die er vom König erfahren hat, die hatte sein Herz nicht verändert. Er hat so eine Vergebung erfahren, aber sein Herz hat sich deshalb trotzdem nicht verändert. Ich habe so über das Vaterunser nachgedacht und da heißt es in einer Passage: Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Ich weiß nicht, wie bewusst uns dieser Satz ist. Ja, ich gucke jetzt aus meiner Sicht, oft denke ich so, ja, dieser Satz, und vergib uns unsere Schuld. Und diesen zweiten Satz, den sagt man so im Nachgang, so dahin. Ja, Jesus soll unsere Schuld vergeben, aber denken wir auch darüber nach, ob wir unseren Mitmenschen auch vergeben? Und wo das Vaterunser zu Ende ist, ja, nach dem Amen, da fügt Jesus noch im Vers 14 und 15 hinzu, Matthäus Kapitel 6, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird auch euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen eure Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater auch eure Verfehlungen nicht vergeben. Und wir merken ihn natürlich aus der Reaktion des Königs, wo er das Ganze mitkriegt, ist er natürlich sehr zornig. Und dieses Gleichnis, was Jesus hier darstellt, das zeigt eigentlich das, wie unser Vater ist. Ja? Und genau das, was in diesem Vers steht. Wenn wir nicht bereit sind, unserem Mitmensch zu vergeben, dann ist Gott auch nicht bereit, uns zu vergeben. Wir sind Nutznießer der Gnade Gottes und Gott erwartet von seinen Jüngern, von seinen Nachfolgern, dass wir anderen gegenüber auch gnädig sind, dass wir auch vergeben, nicht so hartherzig sein. Nicht zu vergeben offenbart ganz klar, dass man nicht ganz verstanden hat, was Gott für einen getan hat und was das bedeutet, was Gott für uns vollbracht hat. Wenn wir daran denken, was Jesus für uns getan hat, wie er den Leidensweg gegangen ist. Wir haben da ganz viel über Ostern gehört, wie unfair Jesus behandelt wurde, wie ungerecht, ohne Urteil verurteilt wurde und von seinem besten Freund verraten wurde, so wie wir es in der Geschichte eben gehört haben. Und was für ein Schmerz Jesus erlitten hat, das alles für uns, damit unser Schuldschein beglichen wird. Und dann sind wir oft nicht in der Lage, einen unserer Brüder oder unserer Schwestern zu vergeben, die vielleicht uns mal nicht mal mit Absicht irgendwie beleidigt haben oder enttäuscht haben. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern oder eine Situation mit meinem Kumpel. Ich war so enttäuscht von ihm. Ja, der hat etwas verraten, was hat mich so verletzt. Und ich habe ihm direkt ins Gesicht gesagt, dir vertraue ich nie wieder was an. Und das war so billig, sage ich mal, von mir. Später habe ich darüber nachgedacht und ja, gemerkt, das ist total unsinnig. War so eine Kleinigkeit, aber wir sind so schnell bereit, etwas zu sagen oder jemanden nicht zu vergeben, wegen so einer Kleinigkeit. Und dabei vergessen wir, wie viel uns vergeben wurde. Oder ich weiß nicht, kennt ihr das auch, wenn man mal uneinig ist mit dem Ehepartner, so eine Diskussion oder einen Streit auslöst. Meine Frau ist sehr schnell, sie kann sehr schnell vergeben. Sie kann sehr schnell vergib mir aussprechen. Und das hat mich am Anfang immer so ein bisschen gewurmt. Das war mir irgendwie zu schnell. Ich wollte eigentlich noch weiter diskutieren und das noch ein bisschen ausmalen, aber Wenn man diesen Satz hört, kannst du mir bitte verzeihen, dann ja, war der ganze Spaß vorbei. Ja, ich habe sehr viel gelernt und bin auch sehr dankbar, dass ich in diese Schule hineingehen musste. Natürlich gibt es Dinge im Leben, die uns sehr, sehr verletzen. Ja, ich will jetzt nicht auf Kleinigkeiten rumreiten und die sehr hart sind, die uns sehr wirklich tief kränken. Und vielleicht ist es da brauchen wir vielleicht eine gewisse Zeit, müssen wir erstmal verdauen. Aber wir lesen nicht, dass Jesus etwa sagt, wenn ihr dem Menschen vergebt, es sei denn, er hat euch sehr gekränkt oder er hat, was weiß ich, gemacht. Das lesen wir nicht. Jesus fordert uns auf, dass wir einander vergeben sollen, auch wenn es uns manchmal schwerfällt. Jesus wurde sehr viel Unrecht angetan und trotzdem hängt er am Kreuz und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus war bereit zu vergeben denjenigen, die ihn ins Gesicht gespuckt haben, die ihn ohne Urteil verurteilt haben. Lass uns unser Herz überprüfen, so wie beim Verwalter. Wie sieht es denn mit meiner Vergebung aus? Bin ich dem bereit zu vergeben? Und ich glaube nicht, dass wir ungelöste Probleme stehen lassen sollten, ungelöste Beziehungsprobleme mit anderen Menschen, sondern dass wir da das wirklich saubere Sache machen soll. Das ist das, was Jesus von uns verlangt. Und ich glaube nicht, dass es schwer ist, wenn wir wirklich in Jesus sind, wenn wir sein Wort in uns haben und wenn wir Jesus über unser Leben wachen lassen, dann ist es nicht schwer, wirklich Beziehung zwischen Menschen wieder herzustellen. Gott vergibt uns auch sofort. Gott ist bereit, sofort zu vergeben. Nicht erst morgen und nicht erst nächsten Quartal, sondern jetzt, sofort. Und er ist ein sehr gutes Beispiel für mich und für uns alle, wie man vergeben soll. Wir haben heute hier das Abendmahl vor uns und ich betrachte dieses Abendmahl auch ja, als Symbol der Vergebung. Ja, es symbolisiert das, was Jesus für uns getan hat. Er hat uns ohne Bedingungen vergeben. Und so eine Schuld, die wir selber niemals abbezahlen konnten. Ja, wir hätten 67.000 Jahre es versuchen können, aber es hätte nicht geklappt. Jesus ist wirklich für uns gestorben. Dieses Mal zeigt uns einfach, wie Jesus ist. Wieso hat Jesus das Brot und den Wein als Symbol für uns ja aufgezeigt? Wisst ihr, das Brot, das war vorher ein Korn. Und ein Korn ist hart. Das Korn, der Korn muss erstmal gemahlen werden. Er muss erstmal zerdrückt werden, gequetscht werden. Und das zeigt, wie Jesus für uns gelitten hat. Jesus musste auch erstmal zerquetscht werden, gedrückt werden, geschlagen werden. Ja, wenn wir den Teig später kneten und schlagen, so damit ein schönes Brot entsteht. So wurde Jesus für uns geknetet, geschlagen. Für unsere Schuld. Warum der Wein? Ja, die Trauben, die müssen erstmal ausgepresst werden. Sie müssen erstmal zerdrückt werden. Und so wurde Jesus ausgequetscht und sein Blut ist für uns vergossen. Und ich finde dieses Symbol ist so stark. Es zeigt so eine Kraft oder so ein, ja, es deutet so auf Jesus, sein Leiden und Sterben für uns hin. Ich habe mich auch gefragt, was bedeutet dieses Abendmahl noch? Ich glaube, dieses Abendmahl ist eine Kraft, ist eine sehr große Kraft. Es ist die Kraft der Gemeinschaft unter uns Gläubigen. Es ist eine Kraft der Auferstehung und es ist eine Kraft, die uns auch wieder stärkt und Kraft gibt. Wisst ihr, im Korintherbrief lesen wir, dass Paulus schreibt, wer würdig ist, das Abendmahl zu nehmen. Und ich glaube, dass wir es oft falsch verstehen. Wer ist denn würdig, das Abendmahl zu nehmen? Wisst ihr, ich glaube, wir sind alle, die bekehrt sind und auf den Glauben getauft sind, wir sind alle würdig, das Abendmahl zu nehmen. So gesehen sind wir alle gar nicht würdig. Ja, ich habe wirklich darüber nachgedacht, bin ich überhaupt würdig, Nein, wir sind nicht würdig. Jesus ist aber für uns gestorben und er hat uns befohlen, dass wir daran denken sollen, durch dieses Mal. Und oft machen wir uns Gedanken, oh nein, ich habe, glaube ich, letztens mit jemandem gezankt. Jetzt bin ich nicht mehr würdig, das Abendmahl zu nehmen. Doch, du bist würdig. Wenn du an Jesus Christus und seiner heiligen Auferstehung und seiner Auferstehungskraft glaubst, dann bist du heute würdig, das Abendmahl zu nehmen. Wisst ihr, Paulus hat diesen Text in Korinther so gedeutet, weil die Menschen, die Korinther, sind zusammengekommen und sie haben reich und arm, die Reichen haben viel Essen mitgenommen und die haben die Armen nicht berücksichtigt. Es war ein Mahl, wo sie sich selber voll gefressen haben und sogar voll getrunken haben, sodass sie am Ende besoffen da saßen. Und das ist unwürdig, das Abendmahl zu nehmen. Aber im Hinblick auf Jesus Christus, Jesus hat gesagt, ich bin das Brot, das für euch gegeben ist. Ich bin dieser Kelch, das Blut zu meinem Gedächtnis. Und ich glaube, das ist das Wichtigste und das Entscheidende. Natürlich müssen wir unsere Verfehlungen, die müssen wir bereinigen. Aber das sollten wir jeden Tag tun. Wir sollten jeden Tag Jesus bitten, dass er uns vergibt, uns unsere Sünden aufzeigt, unsere Beziehung reinigt und heiligt. Nicht nur an Abendmahl, sondern jeden Tag. Dazu sind wir berufen. Und dass wir einander vergeben können. Ich wünsche euch und wünsche mir auch jetzt in diesem Abendmahl, dass wir es ganz bewusst tun. Denn das ist wirklich eine Kraft, die Gott uns gibt, in dieser Gemeinschaft und jetzt mit euch zusammen dieses Abendmahl zu feiern. Ich wünsche euch wirklich Gottes Segen im Nachdenken, auch gleich bei diesem Mahl, dass wir einander wirklich mit liebenden Augen anschauen können und dieses Abendmahl gemeinsam so genießen können. In Gedenken auf Jesus hin. Amen.